Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Irgendwas mit Logistik, Folge 107. Ich habe Tommy bei mir. Grüß dich, Tommy.
Ja, hi. Hallo.
Und ergänzend dazu habe ich so ein altes Gesicht bei mir, den ich schon so oft gesehen wie mindestens Tommy selbst. Hi, Victor.
Grüß dich, Andreas. Grüß dich, Tommy.
Hallo, Victor. Victor, heute gibt's bei euch was Neues zu diskutieren. Und zwar haben wir von euch exklusiven Einblick bekommen in ein Dokument, das ihr Robot Operations Framework nennt. Bevor wir darüber gleich sprechen, vielleicht für alle, die dich noch nicht so oft gehört oder gesehen haben wie wir, gib noch mal einen kleinen Einblick zu dir. Wer bist du überhaupt? Was macht ihr überhaupt? Und dann reden wir über das ROF, wie ich es einfach mal abkürzen würde.
Sehr gern. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von Vaku Robotics. Und was wir als Vaku Robotics machen ist, wir helfen Unternehmen, insbesondere aus der Logistik, mit dem Thema mobile Roboter, autonome mobile Roboter, auch AMR genannt, in den verschiedensten Anwendungsbereichen von Palettentransport über Reinigung bis hin zur Sortierung und Kommissionierung und starten in der Regel mit den Unternehmen da, wo sie heutzutage sind. Nämlich die meisten Unternehmen haben eigentlich gar keine Roboter. Heißt, wir haben einen Teil Beratungsangebot, ne, wo wir die Unternehmen erstmal durchführen und schauen, wo man Anwendungen hat, welche Anwendungen auch profitabel sind, helfen bei der Auswahl der Anbieter und dann halt auch bei der Implementierung und dem Betrieb der Roboter. Und das erklärt auch schon ein bisschen, was ich mache. Ich bin eben ganz oft direkt bei den Kunden vor Ort und helfe dort eben danach zu schauen, welche Use Cases, welche Anwendungen jetzt in dem spezifischen Lager sinnvoll sind zu automatisieren, wie man sie automatisieren kann, wie man den Prozess anbinden kann. Genau, und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren, inzwischen seit 2 Jahren mit Vaku Robotics. Davor habe ich das Gleiche im Prinzip bei Zalando gemacht. Exklusiv eben der Fokus immer auf mobile Roboter. Und ist ein spannender Markt auf jeden Fall. Es passiert sehr viel.
Willst du mobile Roboter vielleicht noch kurz eingrenzen, was so einen mobilen Roboter ausmacht? Ich weiß, Jens hat mal eine ganz tolle Definition dafür gegeben. Die lautete, wenn ein Roboter sich bewegt, ist er ein mobiler Roboter. Und wenn er steht, ist er halt ein Kommissionierroboter. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz korrekt, aber vielleicht kannst du das noch kurz eingrenzen, damit wir auch alle wissen, über welche Form von Robotern sprechen wir jetzt überhaupt.
Genau, die kurze Form wäre ja jetzt zu sagen, wer das wissen möchte, sollte in den AGV-Report gucken, den wir ja zusammen geschrieben haben, wo das alles sehr ausführlich beschrieben ist.
Guter Werbeblock.
Die lange Antwort zu dem Thema ist natürlich, wenn ich von Robotern spreche, spreche ich von mobilen Robotern. Und was man sich darunter vorstellen kann, ist im Prinzip wie ein Hausroboter, ein Reinigungsroboter oder ein Mähroboter, der durch die Gegend fährt und dann Sachen erledigt. Und das Gleiche eben im Logistikumfeld ist dann zum Beispiel ein Gabelstapler oder Fahrer, ein autonomer Gabelstapler in dem Sinne oder halt andere mobile Plattformen, zum Beispiel Paletten oder andere Dinge durch die Gegend fahren.
Du hast es selber schon angekündigt, für alle, die jetzt immer noch Fragezeichen über den Kopf haben, entweder A, Podcast von vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, vermutlich vor 2 Jahren mit Victor anhören, B, Videos auf YouTube angucken, wo wir auch schon mit Victor darüber gesprochen haben, oder C, einfach diesen ominösen Report runterladen und durchlesen. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Dann weiß man alles zu mobilen Robotern.
Ganz schön viel Content mittlerweile.
Ist wirklich so, ne? Also man müsste meinen, Victor bezahlt uns fürstlich dafür, aber egal, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Sondern wir wollen noch über was Neues sprechen. Und zwar hast du, so wie es sich für jede gute Sendung gehört, uns zur Vorbereitung sage und schreibe 35 Minuten vor Aufnahme das 45 Seiten lange Dokument Robot Operations Framework geschickt. Wie man auch erwarten kann, habe ich es nicht gelesen. Also habe ich den gleichen Stand wie alle Zuhörer. Victor, erklär erstmal so ein bisschen, worum geht's denn überhaupt? Was ist denn überhaupt das Robot Operations Framework?
Das Robot Operations Framework gibt Firmen einen Leitfaden an die Hand, wie die mobile Roboter in ihre Organisation einführen, insbesondere eben im Logistikumfeld. Warum machen wir das? Na, wir haben ja jetzt, indem wir schon 2 Jahre im Markt unterwegs sind, festgestellt, woran solche Projekte scheitern oder was eben auch Erfolgskriterien sind. Und damit nicht jedes Unternehmen damit von vorne anfangen muss, mit dem Lernen, wie man sowas richtig macht, haben wir eben dieses Robot Operations Framework aufgesetzt, wo wir ganz praxisnahe Tipps geben und durchführen, Listen geben, unterschiedliche Poster und so weiter, um halt so eine komplette Organisation mitzunehmen, komplettes Lager mitzunehmen, um halt dann erfolgreich Roboter zu integrieren.
Du hast gerade was Interessantes gesagt, wo ich direkt drauf anspringen würde, und zwar das Thema Scheitern. Und woran scheitern denn die meisten Unternehmen am meisten? Gibt es da irgendwie so eine Top 5? Und das werdet ihr ja sicherlich auch schon in dem Handbuch ja auch irgendwie dargestellt haben.
Ist eine sehr gute Frage und ist auch am Ende der Kerngedanke von dem Dokument, ne? Bis jetzt, der Status quo ist ja, dass man AGVs oder fahrerlose Transportsysteme nutzt, ne? AGVs fahren im Prinzip wie Züge auf einer Schiene, während eben mobile Roboter sind eher wie ein autonomes Auto, ne? Das heißt, die bewegen sich auf Straßen, dort gibt's Fußgänger, dort gibt's andere Autos, und genauso ist es eben für einen mobilen Roboter, der bewegt sich durch ein hochdynamisches Umfeld, auch im Lager. Na, und daraus ergeben sich natürlich Situationen, die der Roboter selbst nicht handeln kann. Das heißt, Fehlerursachen sind insbesondere dort, wo Mensch und Maschine zusammenarbeitet. Und jeweils der andere nicht so richtig weiß, was er denn in einer bestimmten Situation machen soll. Ja, das ist das, was wir am häufigsten feststellen.
Ah, okay. Das versucht ihr jetzt halt in dem Robot Operation Framework entsprechend darzustellen als Leitfaden, sodass halt diese Probleme jetzt nicht mehr, künftig nicht mehr auftauchen. Also wenn ich das als Anwender lese, durchlese, weiß ich, so muss ich es machen und alles ist super.
Genau, also vielleicht nochmal von vorn angefangen, ne? Ja. Auch von der Seite, was ist das überhaupt, ne? Es gibt natürlich eben sehr, sehr viel Erfahrung in der Industrie, insbesondere aus dem Automotive-Bereich, wie man zum Beispiel AGVs, fahrerlose Transportsysteme, integriert, ne? Aber diese Erfahrungen sind bedingt übertragbar auf die Logistikwelt.
Ja.
Und warum ist das so? Weil natürlich Logistik ist hochdynamisch, ne? Wir haben Kunden, die wechseln jede Woche das komplette Inventar. Und natürlich ist es genauso mit Mitarbeitern, dass dort auch eine viel, viel höhere Fluktuation ist. Man hat Arbeitskräfte, die nur teilweise eben in den Spitzenmonaten eingesetzt werden. Und man hat natürlich auch kürzere Zeiten, die Mitarbeiter in einem Unternehmen verbringen, ja. Und natürlich sind die vom Ausbildungsgrad beziehungsweise eben auch schon allein von den Sprachkenntnissen auf einem anderen Stand, als man es vielleicht in einem Werk von BMW kennen würde, ja. Und entsprechend muss man natürlich auch Roboter anders einsetzen, ja. Und hier setzen wir im Prinzip an, wie muss man denn Roboter, ja, jetzt spreche ich wieder von mobilen Robotern, nicht mehr von AGVs, weil die mobilen Roboter besser für die Logistikwelt geeignet sind, ja, weil die dynamischer auf bestimmte neue Situationen reagieren können. Wie setzt man diese Roboter ein, ne? Und da kommen wir jetzt nicht nur von, wie es traditionell ist, nach den traditionellen Fertigungskonzepten oder Qualitätskonzepten, Fehlerursachen zu vermeiden, sondern jetzt geht es auch darum, Fehlerfolgen zu minimieren. Heißt, ich rechne ja schon damit, dass ich immer wieder Situationen habe, wo der Roboter nicht so richtig weiter weiß, wo es chaotisch zugeht, ne, weil irgendwo eine Palette steht, wo sie nicht stehen soll, weil der Mitarbeiter das halt nicht wusste, dass er die nicht hinstellen darf. Ja, das ist sehr, sehr schwer auszuräumen, sehr, sehr schwer zu beheben, so ein Fehler. Und dann muss ich halt eben dafür sorgen, dass der Fehler halt nicht in Folgeprozessen zu weiteren Fehlern beziehungsweise zu Folgekosten führt. Genau, und hier setzen wir im Prinzip an mit unserem Operations Framework, ja. Da geht's darum, eben, was muss ich eigentlich machen auf Basis des Teams? Was muss ich machen auf Basis der Infrastruktur und auf Basis der Prozesse? Ne? Das nennen wir den Tipp. So ganz kurz und pragmatisch.
Wie kommst du denn auf Tipp in dem Kontext?
Team, Infrastruktur, Prozesse.
Achso, hast mich kurz abgehangen mit eurer kreativen Abkürzung.
Ja.
Okay, also die drei Kernsäulen des Ganzen sind das Team, die Infrastruktur und die Prozesse. Lass uns doch mal über die drei Themenblöcke ganz konkret aussprechen. Team, sagt man jetzt vermutlich, ja, ist ein alter Hut, weiß jeder, ich brauche die richtigen Leute und die müssen alle onboarded sein und bla bla bla. Aber warum muss man das nochmal aufschreiben oder welche Überraschungen findet man da gegebenenfalls auch beim Thema Team jetzt als erstes, als ganz konkreten Bestandteil dieses Frameworks?
Genau. Insgesamt muss man damit rechnen, dass sich in den nächsten Jahren die Rolle von einem Lagermitarbeiter, von einer Lagermitarbeiterin sich massiv ändert oder auf jeden Fall sich transformiert. Das heißt, die Mitarbeiterin, die haben ja bis jetzt eben meistens einfachere Aufgaben gehabt und sehr wiederholende Tätigkeiten. Jetzt kommt eben was Weiteres dazu, wo die auch mit einem Roboter arbeiten, beziehungsweise den halt bedienen müssen, ne? Und jemand, der jetzt exklusiv zum Beispiel für einen Roboter zuständig ist, ist der Robot Operator, ne? Das ist eben ein ganz neues Berufsbild, das es so in der Form in der Logistik eigentlich noch gar nicht gab, ne? Das ist jemand, der eben zuständig ist, dass die Geräte ordentlich laufen. Ne? Und was wir jetzt mit Team natürlich auch weiterhin meinen, ist, dass man im Prinzip die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch bei so einem Prozess mitnimmt, ne? Das heißt, was ist mit dem Betriebsrat? Was ist auch am Ende mit dem Management? Welche Informationen brauchen die? Und welche Informationen brauchen natürlich auch das ganze Team auf der Fläche? Und hier geben wir eben in dem Abschnitt Team ganz konkrete Hinweise und Hilfestellungen, wie man dort kommuniziert, ne? Zum Beispiel Betriebsrat ist ja immer so ein Thema, wo denn jeder zusammenzuckt, wenn es vom Management kommt. Aber eben, wenn man das aus dem Aspekt sieht, okay, wie kann ich denn eigentlich in einer alternden Gesellschaft Arbeit so gestalten, dass ich jederzeit eben auch meine Mitarbeiter dort im Unternehmen halten kann, den Arbeit gebe, die gesund ist, die auch gesund erhält, ne? Und da ist es dann halt wahnsinnig spannend, hier das ganze Team so auch als ganzheitlicher zu betrachten und nicht eben, wie es bisher war, zu sagen, okay, du machst das jetzt mal mit dem Roboter.
Das heißt, neben dem planerischen Team tatsächlich das Team, so wie das Dokument und das Framework ja auch heißt, das operative Team am Ende des Tages. Ich würde gerne nochmal diesen Robot Operator, den du angesprochen hast, da nochmal näher drauf eingehen. Wie unterscheidet sich denn so ein Robot Operator von einem Servicetechniker, wie ich ihn aus automatisierten Logistikanlagen beispielsweise kenne?
Zum einen ist es, dass bestimmte Fähigkeiten mehr ausgebildet sind und andere halt weniger. Und der Robot Operator ist zum einen, hat er eine kommunikative Rolle, ne? Halt zu sagen, okay, den anderen Kollegen und Kolleginnen dort zu erklären, was das eigentlich für ein Gerät ist, was er jetzt zu mir kommt, ne? Wie der mir hilft, wie ich mit dem umgehen soll, wie der sich bewegt. Ne? Das ist zum einen sozusagen so diese kommunikative Ebene auf Basis der Teamkollegen. Auf der anderen Seite haben wir eben zum Beispiel eine Anforderung, mit den Herstellern und den Servicepartnern zu sprechen. Ja? Und da kommt zum Beispiel eben, wäre es gut, wenn er auch Englisch sprechen kann, ja, weil das halt eine dominante Sprache dort ist. Und eben als letztes ist es nicht nur die Hardware, die jetzt so verstanden werden muss, zumindest auf einem fundamentalen Level, aber eben auch ein bisschen Programmierkenntnisse, zumindest Basis, sagen wir, digitale Kenntnisse sollten auch vorhanden sein, ne? Das heißt, insgesamt werden die Fähigkeiten, die erfordert werden, ein bisschen breiter, aber gehen dann halt weniger in die Tiefe, ne? Wenn man das jetzt mit einem heutigen Servicetechniker vergleicht.
Ja, wie finde ich denn diese Art von Mitarbeiter am besten? In meiner Ausbildung gibt es ja schon mal nicht, da du ja auch selber gestellt hast, den Job gibt es noch nicht so richtig. Ist das eher jemand, den ich vom Blue-Color-Team dazu nehme und den ein bisschen, ich sag mal, aufschlaue, oder ist das jemand, den ich mir von der Uni hole, oder wo sollte ich denn so jemanden am besten finden, wenn ich jetzt ein AMA-Projekt machen möchte und feststelle, okay, so jemanden bräuchte ich wahrscheinlich?
Also ganz klar ist das ideal, wenn das eben aus der Mitarbeiterschaft kommt, ne? Dort nach unserer Erfahrung ist es auch so, dass sich in der Regel dort immer Personen finden, die sich für so ein Thema begeistern, die auch schon eine gewisse digitale Vorbildung mitbringen, die auch eine gewisse, sag ich mal, Reputation im Team mitbringen, dass sie sich gern so einem Thema widmen und dann halt auch helfen, so ein Thema mit zu verbreitern. Ne? Das ist definitiv der bevorzugte Weg. Was sich auch gezeigt hat in den Projekten ist, dass das jetzt weder Ausbildungsberuf sein muss, noch eben schon gar nicht, dass man dafür studiert haben muss, sondern dass das eher eine Zusatzqualifikation ist, die man erwerben kann. Und dafür werden wir dann auch entsprechende Trainings anbieten.
Also ich finde das mega spannend, gerade so, ich bin ja auch zusätzlich als Logistikberater, bin ich ja auch als Business Coach aktiv und in dem Zusammenhang finde ich das mega interessant, so diese Schnittstelle Mensch-Maschine darzustellen in Form einer solchen Person, so eines Robot Operators. Du hast mehr so von der Zukunft gesprochen, aber habt ihr da auch schon mal Erfahrung jetzt gesammelt? Gibt es da schon Robot Operator, diversen Unternehmen unterwegs sind? Habt ihr da schon was?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja beispielsweise, ne, mit Fiege haben wir den Agilox integriert. Ne? Das ist mal eine der Referenzen, wo wir dieses Framework auch genutzt haben. Und natürlich ist am Ende von so einem Projekt gibt es den Robot Operator immer. Außer das Projekt scheitert. Ne? Das ist ja einer der Gründe, warum sowas scheitert, weil es halt keine klaren Verantwortlichkeiten gibt. Ja, wenn es ein erfolgreiches Projekt war, dann gibt es den hinterher. Was wir hier machen, ist im Prinzip ja das Learning, die Erfahrungen vorwegzunehmen und eben diese Hilfestellung zu geben, dass die Projekte eben erfolgreich werden. Ne?
Also könnt ihr das richtig daran auch festmachen? Also Scheitern oder Projekte, die gescheitert sind, die hatten eher keinen Operator, Robot Operator, und die gut durchgelaufen sind, da hattet ihr halt so eine Person da installiert sozusagen.
Definitiv, ne? Also beziehungsweise, wo sitzt dieser Robot Operator, ne?
Ja.
Wenn der halt irgendwo im Büro sitzt, 200 Kilometer entfernt, dann wird so ein Projekt
bringt das auch nichts wahrscheinlich.
Genau, sehr viel schneller scheitern. Und besser, aber nicht optimal ist es, wenn der am Standort sitzt, wenn er da immer noch im Büro sitzt, ist immer noch schwierig, weil er dann halt immer eine Strecke von einer halben Stunde, wenn irgendwo mal was ist, wenn irgendjemand eine Frage hat, erstmal hinlaufen muss, das Gerät nie sieht. Ne? Optimal ist der halt auf der Fläche und dann läuft's auch gut. Ne? Auf jeden Fall, also das ist was wir dort häufig gesehen haben. Ne?
Jetzt hattest du vorhin über das, also die drei Buchstaben TIP, also TIP genutzt und Team, Infrastruktur und Prozesse kam dabei heraus. Und Team war jetzt ja auch eher so das Thema Robot Operator, wenn ich das so richtig behalten habe. Was sind denn die Merkmale der anderen beiden Bezeichnungen, also Infrastruktur und Prozesse?
Wenn wir jetzt mal uns das Thema Prozesse vornehmen, dann ist das zum einen eben die Organisation im weiteren Sinne, also wer ist verantwortlich, wer hat welche Rollen und welche Meetingstrukturen gibt es zum Beispiel, ne? Und natürlich eben das andere, Prozesse im Lager, wie eigentlich das Material fließt, wie Übergaben organisiert werden. Ne? Und vielleicht mal zum Thema Organisation, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant und halt auch was wir ganz, ganz häufig sehen. Ne? Von der Erwartung her ist es bei ganz vielen Unternehmen so, dass sie jetzt ein Projekt einkaufen, ne? So ein POC, der dauert oftmals einen Monat, dann installiert man mal so einen Roboter und im Prinzip wird er dann gekauft vom Management, dann wird der Roboter hingestellt und dann läuft er vielleicht ein, zwei Tage und dann im Prinzip passiert nichts mehr, ja, weil er irgendwie so ein bisschen vergessen wird dort, ja, oder dann gibt's mal nach ein, zwei Wochen gibt's ein Krisenmeeting und dann wird gesagt, ja, warum erreichen wir unsere KPIs nicht, ne? Also hier kommt's im Prinzip zum Beispiel, geht das los mit dem klaren Erwartungsmanagement, ja. Das heißt, ich installiere so ein Gerät und das ist schon klar, dass der Betreuung braucht, gerade am Anfang, umso mehr, ne? Dass der in den Interaktionen, an den Schnittstellen an den ganzen Prozessen muss das halt getuned und gedreht werden, bis man den optimalen Prozess hat, ne? Das ist nicht, ich schließe das einmal an und dann läuft das von ganz alleine. Aber das ist halt oftmals die Erwartungshaltung, mit der man halt einen Roboter kauft. Ne? Man sieht das auf der Messe, man sieht das in den Videos, wo das alles ganz wunderbar funktioniert. Aber in der Praxis...
So Plug-and-Play-mäßig halt, ne?
Genau, und die Praxis sieht halt anders aus, ne? Und dann muss man halt ganz klar vor Ort sein, dem Team vor Ort erklären, okay, was passiert hier, wie unterstützt er das, die Mitarbeitenden beim Management im Prinzip das Gleiche auch sagen, okay, das ist jetzt hier nicht, dass man nach einer Woche denn seine Ziel-KPIs da schon erreicht hat, sondern das ist auch eine Reise dahin, ne? Und genauso im Prinzip bei den Kunden, ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Thema Prozesse, dann ist eben das eine, ne? Und das andere ist, wer hat denn zum Beispiel welche Verantwortlichkeiten? Da geht es darum, zum Beispiel eben einmal die Woche einen Weekly zu machen, wo man mal durch die KPIs geht, wo die ganzen Stakeholder drin sind und dann sagt, okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir, welche Probleme gibt's? Man hat einen klaren Überblick, ne, von den Themen, die offen sind, die erledigt sind. Das ist zum Beispiel, das sind einfache Sachen im Prinzip, ne? Das ist alles kein Hexenwerk, ganz klar. Aber wenn man das nicht hat, scheitert es halt. Deswegen machen wir das ja, ne? Wir wollen ja im Prinzip eben diese Hilfestellung geben, dass die Projekte, dass mehr Projekte erfolgreich sind, dass im Prinzip mehr Projekte umgesetzt werden und dass die Industrie ein Stück weit, die Roboterindustrie ein Stück weit vorankommt. Ne? Das ist der ganze Hintergrund.
Du hast gerade in diesem Weekly angesprochen, dass man dann halt zusammenkommt und über die KPIs spricht. Was sind denn die relevanten KPIs von so einem mobilen Roboter? Wie viele Kilometer der gefahren ist? Wahrscheinlich nicht. Gib mal ein paar Beispiele. Welche sind denn relevant? Ganz konkret, vielleicht die Top 3. Wenn ich ein AMR betreibe, über welche KPIs sollte ich mir Gedanken machen in dem Zusammenhang und welche sollte ich dann halt auch messen?
Ist eine sehr gute Frage und aber auch eine Frage, die sich wahnsinnig schwer generell beantworten lässt, ne? Weil das gibt ja so viele unterschiedliche Anwendungen und auch unterschiedliche Motivationen, so ein Gerät einzusetzen. Typische KPIs, um trotzdem mal welche zu nennen, sind natürlich, wie viele Kilometer ist das Gerät gefahren, ja? Weil man dann schon mal sieht, okay, die Kilometer hätte ich ja jetzt manuell im Prinzip zurücklegen müssen. Genau, ne? Das gibt quasi einen Rückschluss auf den Business Case. Ein anderer ist, wie viele Jobs, wie viele Missionen ich erfolgreich abgeschlossen habe. Ja, also heißt, wie viele Aufgaben, beispielsweise Palette muss von A nach B, wie oft hat er eine Palette von A nach B in einer Stunde über den Tag gebracht. Ne? Das ist natürlich, liegt irgendwo auf der Hand. Andere sind, wie häufig musste interveniert werden, ja, beziehungsweise gab es irgendwelche Störungen, ja? Ohne jetzt mal die Gründe zu spezifizieren, aber das sind natürlich auch wichtige Dinge, ne, über die man sich da Gedanken machen muss, ne, auch wo man so ein bisschen sich darüber Gedanken machen muss, wie betreibe ich so ein Gerät eigentlich.
In Summe so ein bisschen in Richtung Gesamtanlagen-Effektivität, also OEE, ne? Könnte man ja dann eigentlich auch für so einen mobilen Roboter als Auswertungsgrundlage nehmen, auch um so ein standardisiertes Set an KPIs zu haben. Also man muss jetzt nichts wirklich Neues ausdenken, zu sagen, keine Ahnung, was so ein Roboter so an Daten ausspuckt, vermutlich viele. Aber eigentlich kann ich so auf altbewährtes, was ich aus anderen industriellen Anlagen auch kenne, nutzen.
Natürlich, also das ist ganz klar. Also eben das ist in gewisser Weise, ist es eine Automatisierung, die man sich dort anschafft. Entsprechend kann man das auch bewerten. Eben mit dem Unterschied, dass diese Automatisierung jetzt in einem sehr dynamischen Umfeld betrieben wird. Und die Effektivität der Automatisierung hängt jetzt nicht nur davon ab, wie das Gerät oder das System aufgesetzt ist, sondern wie es bedient wird und in welcher Umgebung ich das betreibe. Ne? Und die Umgebung, die bestimmt halt der Betreiber selbst. Das
macht den Benchmark schwer, ja.
Genau, das ist eben die Herausforderung, auf die wir versuchen einzugehen, ne? Und zu sagen, wenn da irgendwo eine Palette im Weg steht oder ein Wagen oder, ne, die Paletten nicht auf dem richtigen Stellplatz stehen, dann kommt es zu Fehlern. Und die Fehler sind jetzt nicht durch den Roboter verursacht, sondern halt prozessbedingt, sag ich mal, ne? Und das ist jetzt noch Fehlerursache sozusagen, ist noch ein anderes Thema, aber im Prinzip erstmal möchte ich ja auf Performance kommen. Ne? Das ist ja das Anliegen, warum man die Geräte zu sich ins Lager holt.
Du hast gesagt, dass Ursachen und so weiter ist nochmal ein anderes Thema, bin ich auch dabei. Aber ist es bei so einem Roboter eigentlich so, jetzt sind das ja hochmoderne Dinger mit viel Sensorik und so weiter drin, hatten wir uns ja auch im YouTube-Video schon gemeinsam angeschaut, ist es eigentlich so, dass das Ding so viele Daten auskotzt, dass ich dazu eigentlich jemanden habe, der das separat nochmal alles zusammenfassen muss, aggregieren muss. Wie ist denn das eigentlich? Wie viele Daten kommen dann raus aus so einem Ding?
Viele.
Also brauche ich ja eigentlich auch, um auf den Teamgedanken nochmal zurückzukommen, brauche ich ja dann eigentlich auch nochmal jemanden, der in der Lage ist, diese vielen Daten zu verwursten, oder machen das dann die Flottenmanager oder wer, welche Institution oder welche Software macht das?
Ja, ist eine sehr gute Überleitung zu dem Thema Vakusens. Als ein Beispiel für, wie man das machen kann. Ne? Es gibt, ich sag mal, wir haben Unternehmen, die AGVs in einem Logistikumfeld einsetzen, die im Prinzip einen Zettel an dieses AGV mit einem Magneten dran kleben und dann rennt der Mitarbeiter hin und sagt, wenn er stehen bleibt, okay, Fehlercode 401, ja, passiert um 10 Uhr am so und so.
Ah, ja.
Und dann wird das einmal im Monat, wird die Zettelliste abgenommen. Das ist natürlich nicht, wie man es machen kann, ne? Das ist ja auch nicht das eben, was du schon gesagt hast, ne? Die Roboter, die haben ja wahnsinnig viele Daten, man kann das wahnsinnig zu seinen Gunsten nehmen oder halt nicht, ne? Und eben VacuSense beispielsweise nimmt diese tausende von Events, kann man da im Prinzip pro Minute auch rausziehen, ne? Das kann man händisch im Prinzip diesen Datenreichtum gar nicht auswerten. Und hier haben wir beispielsweise eben mit VacuSense ein Tool geschaffen, was genau diese ganzen Daten aufnimmt und dann direkt mit Big Data und Machine Learning clustert, auswertet und dem jeweiligen Stakeholder, sage ich mal, das Informationsdetail gibt oder das die Informationstiefe, die er dann braucht. Ne? Beispielsweise jetzt, um das mal konkreter zu machen, ist ja für den Robot Operator auf der Fläche, der muss wissen, okay, wo ist das Gerät? Läuft's? Wie viele Missionen hat's geschafft? Muss ich irgendwas verbessern? Muss ich irgendwas anpassen, damit der Prozess noch besser läuft? Ne? Das ist sozusagen. Oder gibt's irgendwo einen Fehler? Muss ich entstören? Ja, weil eben eine Palette im Weg stand. Dann muss er wissen, wo steht der Roboter? Was muss ich tun? Ja? Aber daran scheitern die meisten Hersteller schon und so machen es auch die wenigsten Unternehmen. Ja, deswegen gibt es auch, glaube ich, bei vielen Unternehmen eine gewisse Frustration und Ernüchterung bei diesen Projekten, weil die halt noch nicht so glatt laufen, wie sich es halt viele wünschen. Ne? Genau, ein anderes Beispiel eben für Management, die wollen ganz andere Dinge sehen. Ja, die wollen eben sehen, okay, wie viele Missionen habe ich denn am Tag pro Stunde geschafft? Wie ist denn mein Return on Invest für so eine Anschaffung? Ja, wo kann ich das vielleicht noch nutzen? Ist wieder eine ganz andere Ebene, ne? Oder halt auf Basis von einem Standort ist auch wieder, ne? Kann ich weitere Prozesse hier an meinem Standort automatisieren? Wie hat es vielleicht auch meine Mitarbeiter entlastet an dem einen oder anderen Prozess? Wie muss ich meine Mitarbeiterschaft planen? Das sind wieder andere Fragen, die wir hier auch mit VacuSense eben beantworten.
Ja. So im Gegensatz zu Andreas, der vorhin gesagt hatte, er hat es nicht geschafft, das Dokument 35 Minuten vor diesem Gespräch nochmal durchzulesen, habe ich es auch nicht gelesen, aber ich habe es zumindest überflogen und bin an einer Stelle hängen geblieben, die, denke ich, auch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, was das Scheitern oder auch eben Nicht-Scheitern eines Projekts angeht und was ihr ja auch da aufsetzt, die sogenannte Timeline. Und ihr habt da verschiedene Phasen definiert, angefangen von Use Case Identification und so weiter und so fort. Welchen Einfluss haben diese Phasen? Und ich meine, so furchtbar neu sind diese Phasen ja nun auch wieder nicht, so aus der Projektsicht heraus. Aber was ist da vielleicht dann doch schon wieder anders, was ihr dargestellt habt?
Ich würde sagen, was ist anders? Ja, ich versuche das mal von der Seite zu beleuchten, weil was ist gleich, das kennen tatsächlich ja die meisten schon, ne? Ja. Sondern was ist anders ist, dass man hier Geräte, Automatisierung kauft, die halt sehr flexibel ist. Ne? Das heißt, man muss zwar definieren, was wo passiert, aber man hat natürlich auch noch einen großen Grad an Flexibilität anzupassen und nachzusteuern. Ne? Heißt, man muss jetzt am Ende unterscheiden, was ist fest und was bleibt. Ja? Was kann ich verändern? Was ist ein statisches Element, sage ich mal? Und was ist ein dynamisches Element? Ne? Und auf die statischen Elemente muss ich natürlich sehr Acht geben. Ne? Sind wir vielleicht nochmal, wenn wir zurückgehen, nochmal einen Schritt Richtung Tipp. Ne? Haben wir ja Prozesse und Team geklärt. Ja? Und da sind wir interessanterweise jetzt genau bei dem dritten, bei der Infrastruktur. Das ist was sich sehr schwer ändern kann während eines POCs. Ne? Also heißt, einfache Infrastruktur ist ja zum Beispiel ein WLAN. Ne? Also wenn ich WLAN brauche und keins habe, dann habe ich hier schon mal ein Problem. Ja? Das heißt, ja. Da muss ich insbesondere darauf achten. Übergabestation, ja, wenn ich weiß, ich brauche irgendeine Form von Übergabestation, die ich irgendwo fest verbohren muss, oder anderes Thema, Ladestation, ich brauche Starkstrom, habe aber keinen oder was auch immer, ne? Das sind so Themen, die müssen vorher natürlich genau definiert werden, ja. Andere Themen, wo fährt der Roboter jetzt im Detail lang, ist natürlich was ich während des POCs sehr gut anpassen kann, ja. Und genauso im Prinzip wie zum Beispiel eben Aufgaben generiert werden. Ja, wie erzähle ich denn dem Roboter, fahr mal jetzt nach A und hol dort eine Palette ab, um die nach B zu bringen? Das ist was, was ich im Nachhinein noch sehr gut anpassen kann. Da muss ich mir vorher drüber Gedanken machen, was entwerfen, aber ich kann es im Nachhinein nochmal anpassen.
Jetzt hast du mindestens 20 Mal in unserem Gespräch schon POC gesagt und ich glaube, auch wenn ich nicht der Roboter-Experte bin, sprichst du vom Proof of Concept, brauche ich den eigentlich immer? Würdest du eigentlich sagen, dass es sinnvoll ist, immer einen Proof of Concept zu machen, um sicherzustellen, dass man auch auf dem richtigen Weg ist? Wann mache ich das überhaupt und warum?
Ist auch wieder eine sehr gute Frage, Andreas.
Das harmoniert ja heute richtig zwischen uns.
Auf jeden Fall. Proof of Concept, POC, ist was, was man nicht immer braucht. Ist aber was, was man in bestimmten Situationen schon sinnvollerweise machen kann. Und zwar nicht nur, also die Geräte, da weiß man schon, wie die funktionieren und wie die auch gut funktionieren. Aber man braucht halt in so einem Projekt oft eine Anlaufphase, um auch irgendwo die Mitarbeiterschaft mitzunehmen, ne, denen zu zeigen, okay, passt mal auf, hier kommt ein Gerät, was euch hilft, ne? Und dann werden natürlich oftmals auch Ängste geweckt, da nimmt das Gerät jetzt meinen Arbeitsplatz weg und so weiter, ne? Und da ist es dann halt gut, wenn man jetzt nicht anfängt, mit 10 Geräte sofort hinzustellen, sondern halt zum Beispiel mal von dem Aspekt mal mit einem Gerät anzufangen. Ne? Das ist insbesondere, wenn man halt Standorte nachrüstet. Ne? Gibt natürlich eben aus technischer Sicht, spricht da nichts dagegen, sofort in die Vollen zu gehen. Gerade bei Neuinstallationen, bei Greenfields, da kann man kein POC machen und das ist auch nicht notwendig, ein POC machen. Aber wenn man eben in dynamische Umfelder kommt, in Bestandsgebäude geht, dann ist es schon sinnvoll, einen POC zu machen.
Über welchen Zeitraum spricht man denn da? Also ich würde mal sagen, du hattest ja selber gesagt, technisch ist das in der Regel alles kein Problem. Es gibt definierte Schnittstellen, die Fahrzeuge funktionieren weitestgehend, denke ich, auch alle gleich und einigermaßen vertrauenserweckend. Weiß gar nicht, wie das Wort reliable auf Deutsch gerade heißt, aber egal. Die Fahrzeuge funktionieren auf jeden Fall technisch. Wie viel Zeit muss ich mir dann da selber als Organisation geben, um dieses Framework aus Team, Infrastruktur und Prozesse in einem POC vernünftig abbilden zu können? Ist das was einen Monat dauert, ein halbes Jahr? Wie viel Zeit in Anführungsstrichen verliere ich denn da?
Verlieren tut man damit eigentlich gar keine Zeit, sondern man gewinnt der Zeit, dafür machen wir das, ja. Und zwar für die, wo die meisten Logistikunternehmen heutzutage, die meisten Standorte, haben keine Erfahrung mit mobilen Robotern, ja. Da helfen wir den Unternehmen ja mit verschiedenen Produkten dort weiter. Ne? Wir machen ja auch Beratung beispielsweise, wo es darum geht, wie setze ich meine Prozesse auf und so weiter. Mhm. Ne? Und dieses POC-Framework ist ja dafür, dass wenn ich meinen ersten Roboter installiere. Und dort gehen wir in der Regel von einem Monat Nutzungsdauer aus, wo die Geräte gemietet werden. Und Vorbereitungszeit, je nachdem, wie umfangreich das ist, wie tief die Integration ist, wie der Prozess ist, sagen wir mal zwischen mindestens einen Monat, was aber sehr, sehr schleunig wäre, in der Regel 3-4 Monate im Voraus plant man sowas schon, damit man alle abgeholt hat, ja. Aber es gibt natürlich eben, das kommt auf den Erfahrungslevel an, ja. Wir haben das Framework, erarbeiten wir mit Industriepartnern und arbeiten da auch konstant weiter dran, um das wirklich an den Markt und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Und insofern auch vielleicht da nochmal ganz kurz, wenn andere Unternehmen eben ihre Erfahrungen da teilen wollen oder eben auch Fragen dazu haben oder das Framework nutzen wollen, die können mich direkt gerne anschreiben. Um nochmal zurückzugehen, genau, ist es am Ende so, dass man eben insgesamt von 4 Monaten ausgehen kann, ja, und dann hilft das Framework einem da durchzuführen. Für Unternehmen, die schon viele POCs gemacht haben, die das schon alles kennen, kann man den Prozess wahnsinnig schnell machen, beziehungsweise wenn die Mitarbeiter schon genau wissen, ah, jetzt kommt wieder so ein Ding, kennen wir schon alles, schon 10-mal gesehen, dann ist ja alles schon installiert, dann hat man halt kein POC, sondern dann hat man im Prinzip eine weitere Installation.
Mhm. Das heißt, wenn ich eigentlich aus so einem POC auch rauskomme und festgestellt habe, ist alles cool, ich habe es bewiesen, dass das Konzept funktioniert, dann kann ich ja einfach mehr Roboter reinkippen und los geht's. Mit natürlich den entsprechenden Konfigurationen und so weiter. Aber dann ist die Anlaufgeschwindigkeit natürlich sehr, sehr schnell, ne? Wenn ich den POC einmal durchlaufen habe. Habe ich richtig verstanden, oder?
Hast du richtig verstanden? Ich würde jetzt sagen, man sieht in Proof of Concept oftmals eben so auf Basis der Geräte, ne? Aber was wir ja eben hier mit dem POC-Framework oder ne, Robot Operation Framework hier zeigen wollen, ist, dass die technische Komponente ist natürlich nur eine Komponente, sondern habe ich meine Organisation, habe ich meinen Lagerstandort hier auf so eine neue Technologie vorbereitet, habe ich die richtigen Maßnahmen implementiert. Darum geht's ja. Wenn ich die habe, dann kann ich skalieren. Genau. Ne? Mhm. Wenn ich meinen Robot Operator habe, dann kann der den anderen wieder trainieren oder kann weitere Robot nutzen. Die Mitarbeiterschaft ist abgeholt, die wissen genau, was bringt's mir, was nutzt mir. Der nimmt mir keine Arbeitsplätze weg, sondern im Gegenteil, der unterstützt mich, nimmt mir schwere Aufgaben ab, ne? Dann ist natürlich eine ganz andere Dynamik da, ne? Und dann ist die Mitarbeiterschaft wahnsinnig aufgeschlossen für so ein Thema. Aber dafür muss man halt eben sehr gut vorbereiten und darauf hinarbeiten.
Oder kann es auch noch mal eine Schleife geben, wenn ich doch noch mal auch eine andere Art von Roboter einsetzen möchte, dann um da doch noch mal einen zumindest einen kleinen Proof of Concept aufzusetzen?
Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Heutzutage, wie sieht der durchschnittliche Logistikstandort aus? In der Regel hat man 0 Roboter, ne? Das ist die Realität. Man hat leider auch sehr wenig, sehr wenig Automatisierung. Das ist einfach so, ja? Wie sieht das in 5 bis 10 Jahren aus? Da wird man die wiederholenden Tätigkeiten mit Sicherheit mit Robotern erledigen, ne? Lange Transportstrecken von Paletten werden nicht mehr manuell gemacht, mit Sicherheit nicht, ne? Das ist ganz klar. Auch Reinigung wird nicht mehr manuell gemacht. Bedienung vom Hochregal auch nicht, ne? Wo man halt Mitarbeiter braucht, ist halt tatsächlich für die komplizierten Aufgaben, auch die Aufgaben, wo man mitdenken muss, wo man gucken muss und so weiter, ne? Wo es Veränderungen gibt, ne? Da brauche ich mein Team ganz sicher. Und in dem Zusammenhang ist ja auch klar, dass ich nicht nur eine Sorte von Robotern bei mir einführe an einem Standort, sondern ich werde viele unterschiedliche Systeme haben. Dafür haben wir ja zum Beispiel jetzt eben auch VacuSense beispielsweise, um mal nochmal darauf zurückzukommen, so gemacht, dass das für alle unterschiedlichen Systeme funktioniert. Das ist komplett agnostisch von einem Hersteller, sondern man kann auch nachträglich, wenn man schon Geräte hat und damit zum Beispiel jetzt unzufrieden ist, was auch nicht so selten der Fall ist, die kommen dann auch zu uns und sagen, ja, könnt ihr uns da nicht unterstützen. Und da unterstützen wir auch, heißt, man kann nachträglich Geräte, die schon installiert sind, die vielleicht nicht oder die man verbessern möchte, kann man noch da reinbringen und ich kann halt zukünftig alle weiteren Geräte, die da noch kommen werden, auch reinbringen. Und dann habe ich genau eben den Zielzustand, wenn wir wieder zurückgehen, 5 bis 10 Jahre, dann habe ich meinen Reinigungsroboter, Sortierroboter und so weiter in ihren Prozessen, die arbeiten. Ich habe meine Robot Operators, ich habe meine Mitarbeitenden und so weiter, die alle quasi ein Team bilden, die meinen Prozess und mein Lager abbilden.
Ganz zum Ende dieser Folge habe ich sogar noch einen witzigen Funfact. Du hast nämlich gerade schon wieder agnostisch gesagt und das hast du auch schon im Report mehrfach verwendet. Das verwendet ihr immer, wenn ihr über VacuSense sprecht. Und jedes Mal, wenn ich das google, kommt die erste Antwort bei Google, was heißt agnostisch auf Deutsch? Das Adjektiv agnostisch beschreibt eine Person als den Agnostizismus vertretend. What the fuck? Das heißt, sie hält die Existenz einer Gottheit oder anderen höheren Macht für nicht nachweisbar. What the fuck? Am Ende des Tages würde ich sagen, VacuSense ist herstellerunabhängig und hoffe, damit treffe ich's und äußere mich nicht negativ gegenüber anderen Gottheiten, die ihr gegebenenfalls da in Betracht gezogen habt. Aber das nur als Funfact ganz also, zum Ende.
Um vielleicht da den Bogen zu spannen und den Ball aufzunehmen. Wie sieht's denn heute in vielen Automotive-Produktionsstätten aus? Es ist einmal ein Gabelstapler-Lieferant gekommen zu einer frühen Zeit, der dann auch irgendwann die ersten AGVs geliefert hat, ne? Ob der gelb oder rot oder wie auch immer ist, der hat die ersten AGVs gebracht. Ja? Der ist da jetzt und dann sagt das Automotive-Unternehmen, ah, jetzt hätte ich aber gern mal einen grünen AGV mit bei mir, weil der ist vielleicht besser oder günstiger oder kann mehr oder kann andere Sachen. Dann sagt der andersfarbige, sage ich mal, der grüne oder rote, geht aber nicht, weil der kommuniziert nicht mit unserer Schnittstelle. Der kann hier nicht rein. Das ist quasi dann die Gottheit. Wenn der sagt, wer darf rein, wer darf nicht rein. Das ist für das Unternehmen eine sehr, sehr schlechte Situation, weil der komplette Abhängigkeit hat, ne? Und der ist gegenüber eben einem Lieferanten konfrontiert, der absolute Macht in dem Sinne hat, was dort in dem Lager passiert und was nicht, ne? Das ist eine sehr, sehr ungünstige Situation. Deswegen in dem Zusammenhang, agnostisch ist sozusagen dann, es gibt diesen einen Nicht, sondern ich bin unabhängig, das zu tun und zu denken und zu nehmen, was ich halt will. Ja? Also denken ist jetzt ein bisschen übertrieben, in dem zu sagen, aber zumindest mal zu nehmen. Ja. Und insofern nennen wir es agnostisch.
Ich finde es super. Wir haben in dieser Folge wieder geschafft, über alles Mögliche zu sprechen, selbst über die Gottheit im Automotive-Lager. was will man mehr? An der Stelle erstmal vielen Dank dafür, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast, mal wieder. Und vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss eine allerletzte Frage an dich, Viktor. Jetzt haben wir über dieses spannende ROF-Dokument gesprochen. Wo und wann kriege ich das denn überhaupt, wenn ich jetzt sage, das ist ja total spannend und genau das brauche ich eigentlich noch. Ich weiß, wie technisch alles funktioniert, aber meine Organisation kommt nicht hinterher. Wo kriege ich denn jetzt dieses ominöse Dokument und wann und von wem?
Auch eine sehr gute Frage. Wir werden das Dokument in Kürze veröffentlichen und zur Verfügung stellen. Ja, da sprechen wir über wenige Monate. Bis dahin sind wir weiterhin mit unseren Industriepartnern dabei, das zu nutzen und weiterzuentwickeln. Und da in dem Zusammenhang nochmal, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, Wahnsinn, möchte ich jetzt gleich haben, bitte gern mich anschreiben. Wir haben die Dokumente soweit fertig, sind aber eben dabei, das noch weiter zu polieren und sind natürlich da auch gern bereit, das gemeinsam weiterzuentwickeln. Ne? Wie gesagt, das ist hier ein Leitfaden, der dann am Ende allen zur Verfügung gestellt wird, um eben ein positives Bild auch von Robotik insgesamt in der Industrie zu erlauben.
Alles klar. Dann Shots fired auf Viktor Schlittgerber bei LinkedIn, Mail oder whatever. Und dann gucken wir mal, wann es da eine Veröffentlichung gibt. Ich bin ganz gespannt. Wie gesagt, vielen Dank für den Input. Vielen Dank, Tommy, fürs Mitmachen.
Sehr, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank.